Antenne Saar, Mezz'ora Italiana.
Cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie e commenti e con una parte musicale scelta con voi e per voi. Vediamo i temi di questa puntata, anzi il tema di questa seconda puntata bilingue in tedesco e in italiano, also zweisprachig in Deutsch und Italienisch, mit einem neapolitanischen Akzent, Badoglio e compagni, ovvero breve rassegna di epiteti, offese e nomignoli vari sentiti in Germania dal 1950 ai giorni nostri. Also, Badoglio und Co., die Schimpfwörter, die die italienische Integration in Deutschland begleitet haben, unter dem sprachlichen, soziologischen und historischen Aspekt. Gelungene Integration, aber Rassismus und Xenophobie waren ständige Begleiter. A questo punto è doverosa però una premessa. Quando parliamo della comunità italiana nel Saarland, parliamo di una storia di successo. Tutto funziona alla perfezione, italiani più che integrati, anzi integratissimi, siamo la collettività che più contribuisce attivamente al benessere, anche in momenti critici come quello attuale, di questa regione. I figli dei primi immigrati dalla Sicilia, Calabria, Puglia e Campania sono senza dubbio parte integrante di questa società. Ma i loro nonni? Quelli cioè che arrivarono qui nel cuore dell'Europa a cavallo tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 70? Come erano accolti? Che vita li aspettava, come erano trattati sul posto di lavoro, nel vicinato, a scuola? La risposta è semplice e si tende però sempre più a dimenticarla. Erano spesso trattati male, con diffidenza e talvolta con evidenti segni di razzismo e xenofobia. Breve introduzione del tutto personale, eine ganz persönliche Geschichte. Als 13-Jähriger bin ich nach Deutschland gekommen. In Neapel besuchte ich die erste Klasse der Sekundarstufe 1. Fakultative Fremdsprache war Englisch oder Französisch. Die hoffnungslosen Romantiker meiner Kernfamilie wählten für mich Französisch. Danach besuchte ich lediglich einen Teil der zweiten Klasse der Sekundarstufe 1. Die Pflichtfremdsprache war Französisch und dann ging ich nicht mehr zur Schule. Ich wurde von der Sekundarschule 1 Nicola Nicolini in der Via Nicola Nicolini in Napoli verwiesen, weil ich einen Angriff auf die körperliche Unversehrtheit der Italienischlehrerin verübt hatte. Der Plan für das Attentat galt in Wirklichkeit meiner Französischlehrerin Frau Cafiero, doch die war schon seit Monaten abwesend und ich war ungeduldig, wie es nun mal alle Adolescenten sind. In meinem Stadtviertel entdeckte ich ein Mädchen, das Stinkbomben verkaufte. Ich musste der Ladenbesitzerin, in die ich auch ein wenig verliebt war, hoch und heilig versprechen, niemandem zu verraten, wo ich dieses scheußliche Giftgemisch erworben hatte. Ich kaufte 3 Stück, Mengenrabatt eben. Ich platzierte alle 3 Ampullen während des Italienischunterrichts in der Klasse. Auf mein Kommando zerschlugen meine Komplizen die Glasfläschchen unter den Schulbänken. Gestank von faulen Eiern verpestete die Luft und löste Unwohlsein und Erbrechen aus. So auch bei der Italienischlehrerin, mein Opfer der zweiten Wahl und im 7. Monat schwanger. Die Ambulanz wurde gerufen. Der Lehrerin ging es sehr schlecht. Vor dem Hintergrund der Androhung, die ganze Klasse zu suspendieren, erklärte ich mich für schuldig und alleiniger Verantwortlicher. Ich wurde einem strengen Verhör unterzogen. Ich wollte nicht sagen, wo ich die inzwischen gesetzlich verbotenen Stinkbomben gekauft hatte. Doch mein Schweigen verschlimmerte meine Position und das, obwohl ich die Tat gestanden hatte, denn ich zeigte mich in ihren Augen der Omerta verpflichtet, eine Art mafiose Schweigepflicht. Mein Französischlernen endete also prompt und ich wendete mich mit größerer Leidenschaft der deutschen Sprache zu. In dem Alter kannte ich jedenfalls mehr deutsche Vokabeln als französische. In der Tat kam in den 60er Jahren eine Reihe von überwiegend amerikanischen Filmen in die Kinos, die von Kriegsereignissen handelten, mit stets herausragenden angloamerikanischen Heldentaten und immer mit durch Bösartigkeit gekennzeichneten deutschen Soldaten. Zur gleichen Zeit waren mehrere Comics im Umlauf, die an den Fronten des Weltkrieges spielten. Engländer und Amerikaner waren die größten Helden, die Deutschen dagegen perfide und in schlimmster Weise rücksichtslos. In jedem Film und in jedem Comic fingen die deutschen Soldaten ab einem gewissen Punkt an zu reden. Ja, was heißt hier reden? Sie beschränkten sich auf kurze Befehle, die sie mit heiserer Stimme und mit Maschinenpistolen im Anschlag brüllten: Raus! Schnell! Feuer! Vorwärts! Komm! Kurzum, ich kam bereits mit einer guten Basis zum Erlernen der deutschen Sprache nach Deutschland. Das war eine optimistische Illusion, denn kaum am 2. Februar 1970 in Deutschland angekommen, sowie eingeschult und zurückversetzt in die 4. Grundschulklasse, war das erste mir unbekannte Wort, das ich erlernte, ein italienischer Nachname: Badoglio. In der vergangenen Folgen haben wir Vorurteil Nummer 1 abgehakt und etikettiert: Italiener sind Verräter, ehrlose Soldaten, Feige und Opportunisten. Dann haben wir Vorurteil Nummer 2 abgehakt. Was essen diese Fremden? Besser gesagt, was fressen sie denn? und sind in die gängigen Begriffe eingetaucht wie Spaghettifresser, ein Klassiker und Spatzenfresser und haben erklärt, woher der Begriff Ithaka kommt, eine einfache Abkürzung von italienischer Kamerad. E continuiamo con questa puntata con gli epiteti, offese e nomignoli vari sentiti in Germania dal 1950 ai giorni nostri. Italiena, Zitronenschüttler. Oder aber du bist nicht nur ein Fremder, sondern noch dazu ein ungehobelter und ungebildeter Typ vom Land. Und doch schrieb Goethe voller Begeisterung, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Nun aber glaubten die deutsche Fantasie fremdenfreundlich wie nie diesen herabenen Gedanken mit einem neuen Beinamen verknüpfen zu müssen, Zitronenschüttler. Welche Bedeutung verbirgt sich dahinter? Es bedeutet, dass der Durchschnittsitaliener in der Fantasie der xenophoben Deutschen vor seiner Emigration in das große und industrialisierte Deutschland von morgens bis abends damit beschäftigt war, Zitronenbäumchen zu schütteln, um die Früchte von den Zweigen abfallen zu lassen und aufzulesen. Wofür steht dieser Beiname, der unter anderem zu den sympathischsten Bezeichnungen gehörte, die den Italienern angedichtet wurden? Es steht für ein wahrhaftiges Drama. Die italienische Emigration in Richtung Zentraleuropa war eine Auswanderung in doppelter Hinsicht, das heißt nicht nur von einem Land einer Nation in eine andere, sondern auch vom Land in die Stadt. Das Leid wurde verdoppelt vor dem Hintergrund, dass die Mehrheit der Einwanderer aus Agrarzentren stammte und nun in eine brutale Wirklichkeit bestehend aus Schwerindustrie katapultiert wurde, in der alle gesammelten Erfahrungen, das gesamte althergebrachte Wissen über die Feldbestellung nichts mehr wert waren. Auf einem Schlag fielen Menschen mit jahrzehntelanger Arbeitserfahrung in der Landwirtschaft zurück in einen beruflichen Analphabetismus, denn sie kannten sich nur aus mit dem stupiden Schütteln von Zitronenbäumchen. Italiano, Zitronenschüttler, ovvero non solo sei un forestiero, ma sei anche un campagnolo rozzo e ignorante. Pure Goethe scriveva pieno di entusiasmo, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Conosci il paese dove fioriscono i limoni? Ora, la fantasia tedesca, xenofoba come non mai, pensò di associare questo pensiero sublime ad un nuovo epiteto, Zitronenschüttler, cioè scuoti i limoni. Cosa significa? Significa che nella fantasia tedesca l'italiano medio, prima di emigrare nella grande industrializzata Germania, era occupato dalla mattina alla sera con lo scuotere alberelli di limone per farne cadere i frutti dai rami e raccoglierli. Cosa c'è dietro questo epiteto, tra l'altro uno dei più simpatici tra i nomignoli appioppati agli italiani? C'è un dramma vero. L'emigrazione italiana verso il centro Europa fu un'emigrazione in doppio senso, e cioè non solo da un paese, una nazione all'altra, ma anche dalle campagne alle città. La sofferenza fu duplicata, considerato che la prevalenza degli immigrati proveniva dai centri agricoli per essere catapultati in una brutale realtà fatta di industria pesante in cui tutte le esperienze accumulate, tutto il sapere antico attorno alla lavorazione della terra non valevano più nulla. In un colpo gente con decenni di esperienza lavorativa in agricoltura era retrocessa al grado di analfabetismo professionale, giacché sino ad ora semplicemente e stupidamente occupati con lo scuotere alberelli di limone. Italiano, Mausfallenhändler, venditore di trappole per topi. E pare che questo epiteto sia antichissimo ed abbia una sua spiegazione storica, giacché dopo la guerra dei Trent'anni, 1618-1648, effettivamente in Germania giunsero anche dall'Italia settentrionale moltissimi uomini dediti alla vendita di articoli più svariati. La specializzazione nella costruzione di trappole per ratti e topi coincideva con una richiesta molto alta in un periodo in cui il centro Europa era flagellato da un'infestazione di ratti e soprattutto i commercianti provenienti dall'Ungheria e altri paesi dell'est si erano specializzati nella lavorazione rudimentale di piccole lamiere. Però il termine di Mausfallenhändler, venditore di trappole per topi, vuole esprimere un concetto più ampio, che è quello di venditore di merce infima e di scarso valore artigianale. Secoli dopo, negli anni 50, l'Europa centrale fu effettivamente invasa pacificamente da un esercito di commercianti di merce di scarsa qualità e ben contraffatta, solitamente pellame e maglieria, con il quartier generale in Campania. Era l'inizio dell'invasione dei magliari, l'inizio dei pacchetti, l'inizio del termine fare il pacco come sinonimo di truffa italiana. Mausfallenhändler, dieser Beiname ist, wie es scheint, sehr alt und hat einen fundierten historischen Hintergrund. Nach dem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 kamen auch aus Norditalien zahlreiche Menschen nach Deutschland, die sich dem Verkauf verschiedenster Waren widmeten. Für die speziell hergestellten Ratten um Mausfallen gab es eine große Nachfrage, und zwar zu einer Zeit, in der Zentraleuropa durch Ratten verseucht war. Vor allem die Händler aus Ungarn und anderen osteuropäischen Ländern hatten sich auf die primitive Bearbeitung von Kleinblechen spezialisiert. Der Mausfallenhändler steht also für einen weitergefassten Begriff, den des Verkäufers minderwertiger Ware von geringem handwerklichem Wert. Jahrhunderte später, in den 50er Jahren, wurde Zentraleuropa erneut von einem Heer von Händlern überschwemmt, vorwiegend aus der Nähe Neapels, die minderwertige und gefälschte Waren feilboten, in der Regel Leder- und Strickwaren. Das war der Beginn der Invasion der Magliari, die Strickwarenhändler, der Beginn der Pakete und der Beginn der italienischen Redewendung fare il pacco, das Paket machen, als Synonym für Betrug. Italiano? Mafia. Anni 70, al cinema esce Il Padrino. I tedeschi hanno modo di vedere dal buco della serratura come una famiglia italiana emigrata in America si specializza perfettamente organizzata in omicidi a scopo di lucro e potere. Ovviamente la parola mafia è ricorrente anche nella cronaca di tutti i giorni di quegli anni. I tedeschi associano il termine mafioso all'essere italiano e il tutto torna a galla con la strage di Duisburg nel 2007. La brutalità italiana era già parte dell'immaginario tedesco quando, negli anni 60, in Germania, l'uno o l'altra rissa finiva a coltellate. I tedeschi coniano il termine di italiana Messerstecher, italiano pugnalatore, per indicare quel nostro paesano che terminava una semplice e schietta scazzottata tirando fuori il coltello. È anche un po' triste constatarlo, ma l'unico termine che all'orecchio italiano costituiva meno offesa degli altri e percepito anzi come una sorta di complimento velato era proprio il termine mafioso. E perché? Forse perché è meglio essere temuto che disprezzato, e se il disprezzo razzista è accompagnato da un sentimento di paura da parte di chi lo esterna, ebbene allora è meglio sopportato. Italiana? Mafia! 70er Jahre ins Kino kommt der Pate. Die Deutschen sehen durch das Schlüsselloch wie eine nach Amerika ausgewanderte italienische Familie, die perfekt organisiert ist, sich auf Morde spezialisiert, um Vermögen und Macht anzuhäufen. Natürlich ist das Wort Mafia tagtäglich in der Berichterstattung jener Jahre anzutreffen. Die Deutschen assoziieren den Begriff Mafioso mit dem Italiener Und alles kommt wieder hoch mit dem Blutbad von Duisburg im Jahr 2007. Die italienische Brutalität war bereits Teil der deutschen Vorurteile, als in den 60er Jahren in Deutschland die eine oder andere Auseinandersetzung in eine Messerstecherei mündete. Die Deutschen prägten den Begriff Italiener Messerstecher, um unseren Landsmann zu bezeichnen, der eine einfache, ehrliche, bloße Schlägerei damit beendete, dass er das Messer zuckte. Die Feststellung ist traurig, doch der einzige Begriff, der in den italienischen Ohren weniger beleidigend war als die anderen und der vielmehr als eine Art verdecktes Kompliment aufgefasst wurde, war der Begriff Mafioso. Und weshalb? Ja, vielleicht, weil es besser ist, gefürchtet als verachtet zu werden. Und wenn die rassistische Verachtung von einem Gefühl der Angst seitens desjenigen begleitet wird, der ihr Ausdruck verleiht, ist sie wahrscheinlich ja besser zu ertragen. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione. Vi rimando alla prossima puntata di Badoglio e compagni, ovvero breve rassegna di epiteti, offese e nomignoli vari sentiti in Germania dal 1950 ai giorni nostri, con l'appuntamento sulle onde digitali DAB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.
And
Antenne Saar.